Hast du schon wieder Eis kaputt?
Sehr geehrte Damen und Herren, wegen technischer Schwierigkeiten verzögert sich die Aufnahme dieser Episode um voraussichtlich circa, keine Ahnung wie lange, aber ich muss erstmal mein Mikro wieder anbauen.
Schon wieder.
Wieso schon wieder? Was soll das denn heißen?
Weil es letztens erst abgestürzt ist.
Echt? Das ist aber schon 2 Episoden her. Mindestens.
Zum Grünen Engelturm. Ein Buchpodcast aus Ostenaarth mit Kaya und Sabrina.
Hallo Sabrina.
Hallo Kaya. Kapitel 4, Folge 4. Das schweigende Kind. Heißt es bei dir auch so?
Ich finde den Titel, ja, ich finde den Titel machen wir am Ende.
Ich habe auch Ideen.
Prima, kommen wir dann dazu. Aber wir starten nicht mit schweigenden Kindern, sondern wir starten mit einer völlig biestigen Miriamme.
Ja, das lasse ich jetzt mal so stehen, ne? Ja, sie grübelt viel.
Ja, aber ganz ehrlich, sie hat ja auch recht. Sie ist da in einer ziemlich blöden Lage. Durch ihre, ne, sie lernt jetzt oder sie merkt jetzt halt von alleine, dass ihre ganzen Lügengeschichten hätte sie man auf Kadrach gehört, so nach dem Motto. Dann wäre das vielleicht alles nicht so weit gekommen. Das Schiff, die Erdnewolke, wir sind immer noch im Schiff, liegt in der Flaute. Es kommt aber ein Sturm. Die Matrosen schauen Miriamme lüstern an. Das Einzige, was die anscheinend davon abhält, mehr zu tun, als nur zu glotzen, ist die Tatsache, dass Miriamme ja nun offensichtlich inzwischen einen Aspitis-Stempel auf der Stirn hat.
Aber sowas von, ja.
Kommen wir auch gleich nochmal zu.
Definitiv, ja.
Ja. Ja, Miriamme grübelt. Sie ist überhaupt nicht glücklich mit ihrer Lage. Wir waren ja schon so weit, dass sie so diesen Punkt hatte, wo sie sagte, ist mir doch jetzt alles egal. Das war ja so, als wir sie das letzte Mal gesehen haben. Ja, schwierig.
Sie
wird,
ja, sie ist momentan extrem schwierig, ja. Und sie ist, glaube ich, momentan nicht everybody's darling hier. Also unter unseren Hörenden.
Oh nein, überhaupt nicht. Aber das habe ich ja von Anfang an gesagt, dass Miriamme manchmal wirklich anstrengend sein kann.
Ja, ich verstehe es halt manchmal nicht mehr. Anfangs fand ich sie noch relativ zupackend und nachvollziehbar. Momentan geht sie mir ja auch einfach nur noch auf die Nerven. Aber gut, da müssen wir jetzt durch. Durch das Miriamme-Kapitel. Ja,
so sieht's aus.
Und sie ist immer noch, glaube ich, erstaunt davon, dass Aspitis tatsächlich vorhat, sie auf der nächsten Insel zu heiraten. Also besser früher als später. Und allein so dieses, ja, ich mache jetzt hier das, versuche hier den Weg des geringsten Widerstands zu gehen, das nervt mich gerade tierisch an ihr. Weil, wie gesagt, so habe ich sie anfangs nicht kennengelernt. Da war sie zupackender und jetzt hat sie ständig so dieses, ich tue einfach so, als wäre mir alles egal und mogel mich da irgendwo durch.
Sie ist dann natürlich auch in einer ziemlich vertrackten Lage, ne? Weil, wie Ganita ja letztens schon gesagt hat, es ist total schwierig, da irgendwie zu wissen, wem man vertrauen kann.
Da kommen ja noch Szenen, wo ich mir denke, ey, echt jetzt? Das auch noch? Trotzdem noch? Nee. Ja, sie beobachtet auf jeden Fall gerade noch so die Kilper, die anscheinend auch immer, naja, zutraulich ist das falsche Wort, aufdringlicher werden.
Ja, die anscheinend auch weniger Angst vor dem Schiff haben oder wahlweise, ne, vielleicht haben die auch einfach mehr Not, was zu fressen zu kriegen. Das weißt du ja auch nicht. Vielleicht geht es denen ja ähnlich wie den Riesen, dass die eben aus ihren gewohnten Gefilden vertrieben werden.
Jetzt hier nur die Frage, von was?
Ja, du meinst, von aber was die vertrieben werden?
Ah ja. Ja, bei den Riesen könnte ich mir noch vorstellen, dass es irgendwie doch die Nornen sind, die da sich vielleicht aggressiver werden oder.
Ich glaube eher, dass es bei beiden das Wetter ist. Also die Hunen-Riesen kommen aus den nördlichen Gebieten runter. Und bei den Kilper bin ich mir nicht ganz so sicher, aber da könnte es auch ähnliche Gründe haben, dass es auch mit dem Wetter zusammenhängt.
Dass die tiefen Wasser dann doch zu kalt werden.
Keine Ahnung. Aber ne, sind halt nur Spekulationen meinerseits.
Weil sie ja teilweise schon die Kilper so den Eindruck machen, als würden sie aufs Schiff klettern wollen. So frei nach dem Motto, schaffen wir das oder nicht? Ich stelle mir die in meinem Kopf sind die immer noch so eine Art, ja, aggressive, hässliche Meerjungfrauen.
Okay. Ja.
Jedenfalls wird sie von Turis angesprochen, das ist der Page von Aspides. Haben wir, glaube ich, schon das ein oder andere Mal sind wir dem auch begegnet auf dem Schiff. Weil sie Aspides zu sich hat rufen lassen. Und für gewöhnlich muss sie ja tun, also was Aspides, der Graf möchte.
Aspides möchte Miriamel treffen oder sprechen oder wie auch immer, ne?
Macht sie, wenn auch unwillig, aber ja, was soll sie sonst tun? Aber bevor sie seine Kabine betritt, stellt sie fest, die Tür ist nicht so ganz geschlossen. Sie kann da mal so reinspitzen und sieht, dass er irgendwie anscheinend so eine Art Kontobuch vor sich liegen hat und irgendwie Geld zählt, dass er dann, deren Säckchen er sich dann in irgendeiner Truhe verschwinden lässt. Ich weiß nicht, ob das vielleicht damit zu tun hat, was er auf der letzten Insel zu tun hatte.
Oder auf den letzten Inseln. Kommen wir gleich noch zu.
Ja, irgendwann gibt sie sich dann zu erkennen. Die Truhe, die versteckt er vorher. Also sie gibt dann ganz die Dame und klopft vorher an, damit er noch Zeit hat, alles verschwinden zu lassen. Und er setzt sie dann davon in Kenntnis, dass er vorhat, sie auf der nächsten Insel zu heiraten. Also er lässt jetzt auch keine Zeit mehr vergehen. Also wir hatten ja im letzten Kapitel, war sie ja so weit, dass sie überhaupt davon in Kenntnis gesetzt worden ist, dass sie ihn heiraten wird, ob sie will oder nicht.
Und der hat es ganz schön eilig, ne?
Ja, dafür, dass sie ja eigentlich nur so eine unwichtige Adlige ist. Würde mir an ihrer Stelle zu denken geben, habe ich jetzt letztes Mal schon gesagt, dass ich das sehr seltsam finde. Und dass er es dann so eilig hat, dann erst recht. Deswegen versucht Miriam, sich jetzt auch hier rauszureden. Es gäbe jetzt jemand anderen und das glaubt er ihr nicht so ganz. Und das wäre ja der Grund gewesen, warum sie überhaupt ins Kloster geschickt worden ist, dass es jemanden gab und es gab Streit mit ihrem Vater etc. pp. Und Aspides will ihr das nicht so ganz glauben, wendet sich ab.
Aspides sagt, es ist mir scheißegal, du hast dich mir hingegeben, bums, zack.
Ja.
Ne? Also, ja. Ob ihr das wohl noch irgendwann mal vor die Füße fällt?
Wahrscheinlich. Ja, jetzt. Vielleicht auch gleich. Denn sie wartet eigentlich eher auf einen Wutausbruch von Aspides und er fängt erstmal an zu lachen. Also, er hat schon geschickt gemacht.
Auf jeden Fall. Der ist mit allen Wassern gewaschen.
Ne? Ja, weil also, er lässt jetzt die Bombe platzen und sagt, ja, Prinzessin Miriamel, ich weiß, wer du bist. Und natürlich, jetzt will er sie erst recht heiraten, weil er möchte ja eigentlich sein, also klingt so ein bisschen, als würde er, wäre auch drauf und dran, irgendwann seinen, in Anführungszeichen, besten Freund abzusägen, sprich Herzog Benigaris.
Ja, dass sein Verhältnis zu Benigaris scheint auch nicht mehr so das Allerbeste zu sein, ne?
Oder wie war das letztens, um mal wieder irgendeine nächste Phrase zu bedienen, das Hemd ist ihm näher als die Jacke, ne? Was interessiert ihn Benigaris, wenn es ihm um seine eigene Karriere geht? Und wenn man natürlich irgendwie die Tochter des Hochkönigs geheiratet oder geehelicht hat, dann ist das natürlich schon ein wahnsinniger Karrieresprung.
Ja, also Aspides gibt auch offen zu, dass er darauf spekuliert, dass er selber dann in Nabban herrscht, wenn Elias mal keinen Bock mehr auf Benigaris hat. Und dass die Nabanei schon immer gerne mit irgendwelchen nicht ganz natürlichen Todesfällen da ihre Ränke durchgesetzt haben, ist ja nun auch nicht erst seit gestern bekannt, ne?
Siehe das Ableben des letzten Herzogs.
Richtig. Ja, und dann stellt sich halt raus, ne? Also, woher Aspides das weiß? Dass Miriamel ist?
Ist jetzt nicht wirklich überraschend, oder? Also ich meine, gerade unter Adligen hätte sie sich das eigentlich denken können. Ich meine, klar, sie hat ihn nicht bei der Beerdigung ihres Großvaters gesehen, aber er sehr wohl sie, weil ich meine, sie war ja irgendwo mit, ständig wahrscheinlich bei ihrem Vater in der Nähe. Also ja, kann ich nur den Kopf schütteln. Was hat sie gedacht? Gar nichts.
Ja. Hast du gelesen, was Aspides dann sagt? Also einen Gatten, der jetzt schon sein Verbündeter ist und ihm viele wichtige Dienste geleistet hat. Und er klopft dabei auf etwas, was Miriamel nicht sehen kann.
Und was wahrscheinlich die Truhe ist.
Also oder so ein Geldsäckchen oder keine Ahnung, was er da...
Ja, passt zu dem, was dann später noch rauskommt, ja. Da passen einige Rädchen ineinander, ja.
Ja, macht Ted schon ganz schlau.
Ja, Aber jetzt momentan kann sie ihm erstmal nicht hingehen. Sie sieht auch kein, also ich frage mich trotzdem, was will er denn machen? Selbst wenn sie sagt, wem würde er denn mehr glauben? Also bitte, ja, schwierig. Schwierig auch als Frau wahrscheinlich in diesem Setting da irgendwo aufzubegehren, aber trotzdem hat sie ja bisher auch immer gemacht.
Ja, und Miriamel kommt ja dann noch mit der Idee daher, so nach dem Motto, ich werde meinem Vater einfach sagen, ihr habt mir Gewalt angetan. Woraufhin Aspides dann knochentrocken erwidert, warum, ich habe euch den Hof gemacht, als ich euch für ein armes Landfräulein hielt und habe euch geheiratet und das können hier alle auf dem Schiff bezeugen. Also Aspides ist da schon, hat da schon was von so einer hinterhältigen Schlange, ne?
Ja, definitiv. Also, trotz allem. Naja, okay, wenn sie einen anständigen Vater hätte, aber nachdem der sowieso auch gerade abdriftet in den Wahnsinn, vergiss, was ich schon sagen wollte, das wird nicht besser, weil würde ich sagen, ja, der hätte auch sicherlich auf seine Tochter gehört, aber nee, Josua würde ja vielleicht glauben.
Ja, aber es war ja auch nicht so, es wäre ja auch stumpf gelogen gewesen, das muss man ja dann auch mal definitiv so sagen, ne?
Ja, sie könnte ja versuchen, sich irgendwo rauszureden mit, er hat mich verführt. Das wäre, oder hat man die Notlage ausgenutzt? Wäre ja jetzt nicht so verkehrt.
Ja, das erstmal zu Miriamel. Oder möchtest du noch was ergänzen?
Nee, wirklich, nicht wirklich.
Nicht wirklich, okay. Dann gehen wir zu Tiamak. Mhm. Der ist nämlich, wie wir ja schon in der letzten Episode gehört haben, Isgrimnir hat ja berichtet, Tiamak würde nur so vor sich hin brüten. Der arme Tiamak, der hat auch so seine eigenen Sorgen. Zum einen ist er halt immer noch ein bisschen von der Rolle, weil seine Schriftrollenträger tot sind, also sowohl Dinivan als auch Morgannis. Er hat sich das auch ein bisschen anders vorgestellt, wenn er selber in den Bund der Schriftrolle aufgenommen wird. Also er hat da schon immer drauf spekuliert, aber ja. Er hat das in seiner Fantasie immer so gesehen, dass ihm Morgannis diese Schriftrolle überreicht. Dass er jetzt die vom toten Dinivan kriegt, ist irgendwie auch nicht so richtig. Und er fühlt sich da, glaube ich, nicht ausreichend gewürdigt.
Ja, das Kapitel fängt ja eigentlich, oder der Abschnitt fängt ja an mit Tiamak war zornig. Aber ich glaube, es fühlt sich eher nach Verzweiflung an. Nicht nach Zorn, sondern eher
enttäuscht.
Nach Verzweiflung. Oder, ja, Enttäuschung, Verzweiflung. Aber Zorn fand ich jetzt eher nicht. Weil was will er sauer sein? Er zählt halt einen Gedanken auf, was er für den Bund der Schriftrolle schon alles gemacht hat und wie er versucht hat, hilfreich zu sein.
Ja, das wird ja auch anerkannt. Er wird ja jetzt auch in den Bund der Schriftrolle aufgenommen. Aber das ist halt, ja, klassischer Fall von überlege gut, was du dir wünschst, es könnte dir gewährt werden. Nur halt dann anders, als du es dir vorgestellt hast, ne?
Ja, er dachte ja im ersten Moment, als ihm Isgrimnir das überreicht hat, dass es quasi seine offizielle Ernennung ist. Aber stellt sich raus, die Sache ist alles ein bisschen trostloser oder ja enttäuschender halt. Morgannis ist tot, Dinivan ist tot. Er redet da ja auch, da habe ich mal versucht, die Zahlen zusammenzukriegen, weil wir haben ja schon ganz oft gerätselt, wie viele Mitglieder der Schriftrolle haben wir. Und da ist es jetzt definitiv ja gesagt, dass es 6 sind. Und ich meine, aktuell haben wir, glaube ich, keine 6. Also wenn ich Tiamak mitzähle, haben wir dann noch Strangyard, Binabik und Tiamak. Dann sind wir aber gerade aktuell 4. Und wenn ich so vom Ursprünglichen ausgehe, um auf 6 zu kommen, würde ich eher tippen auf damals Janauga, Morgannis, Okekuk, Dinivan. Und damit die 6 voll werden, brauche ich aber noch Drach und Pyrates.
Ja.
Damit passt aber die damalige Theorie definitiv nicht mehr.
Du vergisst Xorastra.
Du siehst jetzt gerade Fragezeichen.
Die frühere Inhaberin von Pelippas Schüssel.
War die auch im Bund der
Schriftrollen? Doch. Schriftrollenträgerin, frühere Nonne und frühere Inhaberin von Pelippas Schüssel.
Okay. Dann wäre wenigstens mal noch eine Frau dabei. Sonst wäre das schon wieder ein Eichenmännerverein.
Ja. Ja, die starken Frauen fehlen im Moment gerade so ein bisschen, ne?
Ja.
Ja. Ja. Mhm. Und Tiamak hat ja noch weitere Probleme. Also zum einen fühlt er sich nicht so wirklich zum Mund der Schriftrolle gehörig. Zum anderen weiß er halt auch nicht, wie es jetzt weitergehen soll. Er denkt immer noch, er hätte sein Volk verraten, obwohl das ja nun letzten Endes eigentlich das Krokodil war, was ihn davon abgehalten hat. Er sieht auch, dass Isgrim nur für Kost und Logis bezahlt, dass dem aber auch das Geld ausgeht. Er überlegt halt, ob er eventuell dazu beitragen könnte, indem er seine Dienste als Schreiber anbietet. Dafür müsste aber die ganze Reisegesellschaft näher an den Markt ziehen, damit Tiamat nicht so einen weiten Weg hat, weil er ja immer noch sein Hinkebein hat. Das aber hingegen will Isgrim nur nun mal aufs Verrecken nicht, weil der immer noch der Meinung ist, nee, Moment, das hat schon irgendwas zu sagen, dass wir hier sind. Und eventuell kommt ja Miriamel noch hierher, weil die Nivan hat mich ja auch hierher geschickt. Die hängen da gerade so ein bisschen sehr in der Luft, ne?
Ja, es ist schwierig, es ist kompliziert und wie kriegen wir die da alle wieder weg? Wie gesagt, ich bin seit der letzten Folge ja der Meinung, wir brauchen Camaris irgendwo in der Nähe von Dorn. Wäre ganz hilfreich.
Okay. Ja, schauen wir mal. So, also das jetzt mal so zu Tiamax. Ich nenne es mal inneren Monolog, also was bei dem im Moment so im Kopf umgeht. Gleichzeitig hat er aber auch im Äußeren Probleme. Der schlürt nämlich so ein bisschen durch die Stadt.
Hey, wenn ich noch ergänzen darf, er hat auch andere Probleme. Gerne. Er schläft auch nicht besonders gut. Er hat auch lauter Albträume. Und er träumt nämlich ständig von irgendeinem Trockenländermädchen, das in seinen Träumen auftaucht. Wo sich mir die Frage stellt, kann das irgendwo Lelit sein, die ihm da erscheint? Weil die war ja quasi Gelues Abkürzung quasi Telefon, um mit Simon zu kommunizieren. Also, wäre jetzt meine Vermutung, meine Theorie.
Die Vermutung liegt nahe und es würde natürlich auch zu diesem Kapiteltitel, ich hatte ja vorhin gesagt, wir kommen da später drauf zu, das schweigende Kind passen.
Wobei, es gibt da mehr schweigende Kinder.
Erzähl.
Es passt auch zu Miriamel. Sie begehrt nicht auf, sie schweigt.
Ja, passt zum Kapiteltitel.
Die nächste passt dann auch noch.
Da kommen wir dann gleich nochmal zu, ne?
Ja, genau. Also, auch das passt wieder.
Ach so, ja, da kommen wir dann ja zu der anderen Dame mit M.
Wir sind begeistert.
Ich hatte es verdrängt.
Ja, es ist wieder ein schwieriges Kapitel. Ja, aber wir wissen jetzt auf jeden Fall, Tiamat träumt.
Zu Tiamats Ganzen, was da so in Tiamats Inneren vorgeht. Und jetzt machen wir mal eine Überblende zu dem, was da im Außen los ist. Tiamat streunt nämlich so ein bisschen durch Quanitupul und macht unliebsame
Begegnung
mit den Feuertänzern. Gott sei Dank auf der anderen Seite von einem Kanal. Und da macht Tiamat sich auch so ein bisschen Gedanken darüber, dass man sich in Quanitupul ja nun fürchterlich schnell verlaufen kann, weil viele Gebäude einfach nicht so bleiben, wie sie sind, weil das ist halt auf Sumpf gebaut und ich denke mal, da wird auch einiges absacken, verfaulen, was auch immer. Also es gibt wohl eine Markthalle und eine Kirche, die wohl so relativ feste Kennzeichen sind. Wobei mich das dann halt wieder wundert, dass Pelippas Schüssel wohl anscheinend schon seit Jahrzehnten an einem und demselben Platz ist.
Die will keiner haben.
Ja, okay, vielleicht liegt es daran.
Es ist hier nicht das beste Haus am Platz.
Nee, das definitiv nicht. Das ist richtig.
Aber immerhin, sie haben wenigstens einen Fixpunkt. Ja, ich denke mal, das ein oder andere wird schon irgendwo gerade so doch in der Konstellation bleiben, zumindest so ungefähr.
Ja, aber das scheint sich ja doch sehr im Wandel zu befinden. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du so nach 20 Jahren in irgendeine Stadt wiederkommst. Im Zentrum hat sich da vielleicht nichts getan, aber es kann natürlich auch sein, dass du da kommst und denkst, ach du Schande, was denn hier passiert? Ne?
Also, ja, sagen wir es mal so, ich kenne Bilder von meinem Mann von China von vor 20 Jahren und ich weiß, wie die Stadt aussah, als wir da hinkamen. War definitiv anders. Ich würde auch es nochmal reizen, nochmal nach Singapur zu fliegen, aber ich glaube, ich würde diese Stadt auch nicht wiedererkennen.
Okay. Ja, ich bin ja aus Europa noch nicht rausgekommen, von deswegen kann ich da ja gar nichts zu sagen.
Ja, er schafft es auf jeden Fall vor diesen Feuertänzern erstmal zu flüchten, findet wohl wieder die ein oder anderen markanten Punkte, an denen er sich orientieren kann und beschließt dann doch mal wieder, sich nach Hause zu begeben. Dumm nur, dass er jetzt den Feuertänzern wieder begegnet, die sich vorhin über ihn lustig gemacht haben.
Ja, lustig gemacht haben, die ihm auch gedroht haben, so nach dem Motto, ne, du mit deinem Hinkebein. Also hast du gemerkt, dass sie sich da ein bisschen selber widersprechen? Also einerseits sagen sie, Erhalt dein Bein und andererseits Kranke und Lahme werden ausgemerzt. Ja, was denn nu?
Ja, es ist halt mit solchen Leuten so, ne? Die machen die Welt auch, wie sie ihnen gefällt. Mhm. Dummerweise sind sie aber diesmal auf seiner Kanalseite. Also jetzt kann er ihnen nicht mehr so einfach entgehen. Mhm. Und tatsächlich greifen sie ihn auch an. Also es sind nicht mehr so die... Anfangs hatte ich ja noch so das Gefühl, diese Feuertänzer sind mehr so Dummschwätzer. Also sie stellen sich halt irgendwo hin, halten große Reden, sind aber größtenteils harmlos. Mhm. Miriamel hat es ja schon, oder Katra hat es ja schon quasi als Ausrede benutzt, warum sie vor den Feuertänzern geflüchtet sind. Ich meine, die wirklichen Beweggründe waren da ja anders, aber da kam es mir auch noch so vor, als wäre das gar nicht, oder als wären die gar nicht so schlimm gewesen, aber es wäre halt gerade die passende Ausrede gewesen, alles auf sie zu schieben. Und jetzt muss ich feststellen, die sind wirklich richtig aggressiv.
Ja.
Also sie greifen ihn ja wirklich an. Und Tiamat ist ja weder Kämpfer noch irgendwie in der Hinsicht ausgebildet. Also er versucht schon irgendwie zu flüchten, wird aber von denen auch ein bisschen ausgetrickst. Aber schließlich kommt ihm doch jemand zu Hilfe. Aus etwas unerwarteter Richtung. Ich hatte eigentlich mehr auf Iskrim nur gehofft, aber der ist wahrscheinlich auch zu sehr mit seinen eigenen Gedanken beschäftigt. Aber es ist Kealio oder Kamaris, wie auch immer wir ihn nennen wollen, der ihnen aus der Patsche hilft.
Ja.
Also kämpfen kann er noch.
Mhm.
Und treffsicher ist er auch noch. Und in dieser Nacht träumt Tiamat auch wieder. Wieder. Das Mädchen ist zwar auch wieder in seinen Träumen, aber nachdem sie eh schon immer mehr verblasst ist, ist sie dieses Mal anscheinend komplett verblasst und verschwunden.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob Lilith vielleicht so langsam diese Kräfte verliert oder nicht mehr hat. Es war ja auch bei Amarasu damals so, dass sie auch irgendwann Schwierigkeiten hatte zu kommunizieren, weil sie gesagt hat, sie kann das nicht mehr auf die Art und Weise.
Ich glaube, das hängt eher mit der Straße der Träume an sich zusammen. Also nicht damit, dass Lilith das nicht kann, sondern du erinnerst dich, dass Gelo ja auch irgendwann gesagt hat, dass die Straße der Träume gefährlicher wird und dass sie nicht mehr so einfach zu erreichen ist.
Das muss aber dann damals quasi gewesen sein, als sie sich mit Simon in Verbindung gesetzt hat. Weil sie ja dann quasi Lilith als Medium verwendet hat. Weil vorher hatte sie ja damit auch keine Probleme.
Ich meine, da wäre was gewesen.
Kann sein, ja. Da würde ich die Schuld mal auch wieder Richtung Utuku und Sturmkönig schieben. Ein Kommentar, ich weiß.
Möglich.
Meine Theorie. Wobei ich mir auch vorstellen kann, dass sich Lilith vielleicht verändert. Vielleicht hängt es auch mit dem Alter zusammen, dass da Kinder vielleicht ein bisschen offener sind und sie ja auch älter wird und jetzt Jeremias hat und vielleicht quasi irgendwie ihre Traumata aufarbeiten kann.
Gucken wir mal. Mhm. Okay.
Noch was zu dem Abschnitt?
Sonst, nee.
Sonst gehen wir zu Diaven, der Seherin.
Mhm.
Die kannten wir bisher noch gar nicht.
Ja, aber namenstechnisch klingt das so wie Inaven und damit ist eigentlich schon sofort klar, wir sind irgendwo bei den Hernestiri.
Mhm.
Das erweist sich leider auch als richtig, denn...
So viel Begeisterung.
Ach ja, naja, so schlimm ist sie ja hier jetzt nicht, aber so, ne? Also Diaven ist eine Seherin, die war früher Priesterin des Mircha-Kult. Mircha ist eine Hernestiri-Göttin, hat dann aber damit aufgehört, keiner weiß so genau warum, und verdient sich ihren Lebensunterhalt jetzt mit Traumdeutung, mit Weissagung, mit Heilen und mit so diesem ganzen, ja, paranormalen Schnickschnack, würde ich sagen.
Oder, ja, okay, so kann man es auch sagen. Ich hätte wahrscheinlich Esoterik-Kram gesagt, aber ja.
Naja, so alles, was dazugehört, ne? Und dem, so sieht halt Diavens Höhle auch aus. Also sie hat da Perlen und Steine, einen ganzen Stapel Spiegel, Traumfänger hängen da rum, Wolle vom Dach. Also es ist alles, oder von den Wänden, nicht vom Dach. Alles schon doch irgendwie so ein bisschen, ja, hat was von Hexenhäuschen, finde ich.
Ja, oder so das... Zelt, das man sich bei irgendeiner Handleserin oder so auf einem Jahrmarkt vorstellt.
Mhm. Ja, genau.
Ja, und Megwin, die sie nämlich gerade besuchen will, kam jetzt auf die Idee, dass sie vielleicht mit ihrer eigenen Traumdeutung das letzte Mal falsch lag. Wir erinnern uns, so falsch lag sie ja gar nicht. Sie hat hier da unten was gefunden. Also.
Ja, aber nicht das, was sie dachten, dass sie finden wird. Und das war ja die große Enttäuschung, weil Megwin sucht ja die Götter.
Ja, genau. Die und Götter.
Die Unterirdischen sind nun halt definitiv nicht die Götter. Und die Götter warten auch nicht auf Megwin, ja.
Ja,
Megwin. Es ist kompliziert.
Ja. Und nachdem, sie ist für mich so quasi das nächste stumme Kind, weil sie hat ja beim letzten Mal auch mit niemandem drüber geredet, was sie überhaupt vorhat. Mhm. Ich wage zu bezweifeln, dass sie das diesmal getan hat. Oder diesmal tut.
Nein. Nicht, ja? Tut sie nicht.
Nächste stumme Kind.
Nein. Wäre ja, weißt du, manchmal denke ich dann halt auch einfach, ich könnte mich mitten nach Osten Art stellen und brüllen, jetzt redet doch mal alle miteinander. Gerade die Mädels, die reden ja mit gar keinem. Simon plappert ja manchmal nur ein bisschen viel, aber gerade Miriamel und Megwin, denen wäre so viel erspart geblieben, wenn sie sich einfach mal auf eine vernünftige Kommunikation einlassen würden. Naja, gut. Ja,
das stimmt.
Als Megwin halt zu Dinarwen, ne, ich find's ganz schön schwierig. Dinivan, Inarwen, Diarwen. Also als Megwin zu Diarwen kommt, ist so das Erste, dass Diarwen ihr wohl auf den Kopf zusagt, ach guck, die Prinzessin, möchtet ihr einen Liebestrank?
Boom. Leute tratschen. Und die tratschen ganz besonders über Monarchen. Also in unserer Welt gibt es darüber ganze Zeitschriften. Also was erwartet sie?
Das goldene Blatt. Ja, genau. Gott.
Ja, aber es ist doch so.
Naja, gut. Es gibt Leute, die sich dafür interessieren.
Ja, aber es ist ja nicht nur bei Megwin so. Es ist ja dann auch noch bei jemand anders so. Das ist, ich meine, selbst Miriam musste ja schon feststellen, dass sie diesen Stempel Aspitis auf der Stirn hat, wie du so schön gesagt hast. Es ist jetzt nicht anders. Er hat halt Megwin den Stempel Ich liebe Eolia auf der Stirn. Und bloß weil sie verblendet ist, das zu sehen, heißt es noch lange nicht, dass es nicht anderen Leuten auffällt. Und wie gesagt, ja. Die Leute zerreißen sich das Maul. Ob das aber hinterher auch stimmt oder nicht, das ist ja wieder ein anderes Thema.
Ja. Megwin macht sich dann auch so ihre Gedanken, so nach dem Motto, ist das so offensichtlich? Und Diarwen gibt aber nachher auch zu, naja, die Leute tratschen und sie hätte halt auch Augen im Kopf und ne? Diarwen tut halt erst so ein bisschen so geheimnisvoll, aber letzten Endes sagt sie dann halt auch, ja, ne.
Es ist halt auch so, dass gerade so ein Menschenschlag wie Diarwen nun mal sein Geld damit verdient, die Leute durchschauen zu können.
Und ihnen zu halt beobachten, glaube ich.
Ja, und ihnen die richtigen Bröckchen hinzuwerfen und die Reaktion zu beobachten.
Mhm. Ja, genau.
Also, Megwin will sich jetzt von ihr diesen Traum deuten lassen. Als Preis dafür will Diarwen eine Gunst haben, die sie später einfordert, was ich auch für...
Hat so ein bisschen was vom Märchen, ne?
Ja, ich war ja auch gerade diese Aufzählung, die dann kam, so dieses, nachdem sie Megwin versichert hatte, dass die Prinzessin den Gefallen nicht mit ihrem erstgeborenen Sohn, ihrem Schatten, ihrer Seele, Stimme oder ähnlichen Dingen bezahlen sollte, willigte Megwin ein. Da haben wir schon eine ganze Menge Märchen abgefrühstückt.
Ja. Also Megwin kommt jetzt tatsächlich mit der konkreten Frage, was bedeutet Gipfel und was bedeutet Zeit, die gekommen ist. So, und Diarwen wählt dafür, für diese Frage, jetzt einen von ihren Spiegeln aus.
Ja, hätte auch mir Irikes Spiegel nehmen können. Also der hat mich schon stark dran erinnert.
Okay, 3, 12, 17 Sätze dazu. Also, erstens, es ist ein alter Spiegel. Der Rahmen ist schon ziemlich abgegriffen und so weiter und so weiter. Moment, ich suche gerade die Stelle.
Darf ich sagen, wie er heißt?
Ja, klar.
Sie nennt ihn Wurmglas.
Okay.
Und bei Wurm denke ich halt, dann hatten wir ja dieses, hast ja wieder diese Assoziation mit Drachen. Also könnte es tatsächlich auch wieder eine Drachenschuppe sein, finde ich.
Wie
gesagt, deswegen meine Assoziation mit Jerikis Spiegel, das ja auch.
Ja. So, und jetzt Drochnathaya Vielleicht benutzte man den Spiegel in den Tagen von Drochnafeier und den anderen großen Lindwürmern.
Genau.
Drochnafeier ist der Hernestiri-Name für einen uns sehr wohlbekannten Drachen, nämlich Hidohebi.
Von dem ja auch tatsächlich die Schuppe von Jirikis Spiegel stammte. Oder stammen soll.
Richtig. Ich habe dann in dem Zusammenhang tatsächlich nochmal auch ein bisschen über die Drachen nachgelesen. Hidohebi ist die Mutter von Shurakai und Ikyayuk. Und ich weiß, dass Sabrina ein großes Faible für Japan hegt. Der Name Hidohebi ist übrigens aus dem Japanischen entlehnt.
Okay.
Hido heißt schrecklich und Hebi ist die Schlange.
Ah.
Ja. Also es liegt schon sehr nahe, dass das ein Schuppen von welchem Drachen auch immer ist, der aus welchen Gründen auch immer bei den Hernestiri quasi wahrscheinlich von Generation zu Generation weitergegeben worden ist. Die Hernestiri haben ja schon immer ein sehr viel engeres Verhältnis zu den Sisi gehabt. Wir kommen da in den Brüdern des Windes auch nochmal drauf. Und Hidohebi ist ja der Drache, der dafür verantwortlich ist, dass Hakatri in den Westen gegangen ist. Also die Vermutung liegt nahe. Das Problem an der ganzen Geschichte ist aber, dass Diawen diesen Spiegel nicht so benutzt, wie man einen Drachenspiegel benutzen sollte,
ja,
sondern dass sie ihn verrußen lässt und Megwin dann diesen Ruß wegpusten soll. Du erinnerst dich, Simon hat halt immer dann so die Verbindung zur Straße der Träume gekriegt, wenn er in den Spiegel reingeschaut hat.
Ja,
Diawen macht jetzt erstmal eine große Nebelkerze an und wundert sich nachher, dass der Spiegel nichts zu ihr sagt.
Ja, aber wahrscheinlich ist über die Generationen und Jahre hinweg die genaue Funktionsweise, sag ich jetzt mal, verloren gegangen.
Natürlich.
Aber prinzipiell achtet sie da schon drauf, dass er quasi nach dem Verrußen, dadurch siehst du ja eigentlich erstmal nichts. Und wenn Megwin den Ruß weglässt, ist sie ja dann die Erste, die erstmal reinschaut. Also ich kann sogar ein bisschen nach. Nee, das liegt aber daran, dass ich. Sie kann nicht sehen, Diawen versteht ja dann auch nicht, was die Stimmen da sagen. Ja, es liegt halt auch wahrscheinlich daran, dass die Sisi-Sprache nicht kann oder auch die Norne nicht versteht. Aber ich glaube schon, dass das so dieser kurze Blick auf die Straße der Träume ist.
Mhm. Aber Simon versteht doch auf der Straße der Träume auch alles.
Ja, aber er hat auch kein. Sein Spiegel ist ja auch sauber.
Ich spiele hier jetzt mal so ein bisschen den Advocatus Diaboli, ne?
Ja, wie du sagst, vielleicht ist es so diese genaue Funktionsweise ist verloren gegangen. Mhm. Vielleicht hätte Megwin, wenn der Spiegel sauber gewesen wäre, besser damit selber kommunizieren können. Vielleicht hätte sie dann sogar mit ihren Göttern sprechen können, wenn gerade einer greifbar ist.
Wer weiß. Ja, aber jedenfalls, Diawen tritt aber dann von dieser Gunst zurück, die sie von Megwin erbeten hat, weil sie sagt, ja, der Spiegel spricht, aber ich verstehe ihn nicht, weil es für Diawen so ist, als wenn er eine fremde Sprache spricht. Und sie gibt Megwin dann halt einfach nur einen ganz ordinären, blöden Rat. Wenn du wissen willst, was auf dem Gipfel ist und warum die Zeit gekommen ist, dann steig auf den Gipfel. Das hätten wir jetzt auch eine blödere sagen können.
Ja, da hätten wir jetzt, also hätten wir Diawen auch nicht gebraucht. Das hätten wir dann hätte das Megwin auch wie beim letzten Mal machen können. Und nochmal zu dem Spiegel zurückzukommen. Weil du gesagt hast, warum kann Simon das? Simon ist aber auch der Straße der Träume schon sehr, sehr viel näher. Wer weiß, ob das Diawen überhaupt ist. Wie gesagt, wenn der Spiegel sauber wäre, wenn vielleicht nur Megwin reingeguckt hätte, die ja auch schon die ein oder anderen Träume hat, hätte sie es vielleicht besser machen können. Wäre sie die bessere Seherin.
Man weiß es nicht. Das sind alles Spekulationen. Aber es sind halt so Dinge, die einem dann so durch den Kopf gehen, ne?
Aber trotz allem, das hat mich sehr an diesen Spiegel erinnert. Ich glaube, der würde auch funktionieren, wenn man ihn richtig benutzt. Ich habe die Gebrauchsanleitung nicht gelesen.
Ist keine mitgeliefert worden. Have you tried turning it off and on again?
Ein Schalter da.
Tja, schade. Ja, aber Megwin macht jetzt halt genau das. Sie packt ihren Rucksack und steigt auf diesen Berg.
und nimmt quasi nichts mit. Also fast nichts.
Eine Decke.
Hat und sie wenigstens die dabei.
Die geschnitzte Nachtigall, die ihr Vater ihr geschenkt hat.
Ein Symbol der Göttin Milcha?
Ja, auch da habe ich wieder Sisi-Vibes. Du erinnerst dich an Yenjiyana von den Nachtigallen?
Jetzt, wo du sagst, ja.
Mhm. Also nur so. Ne? Also irgendwie Milcha, Yenjiyana, Götter, Sisi.
Hm? Unsterblich.
Ja, mehr oder weniger.
Ja, quasi.
Und dann nimmt sie noch dieses...
diesen Kristall.
Genau. Diesen Kristall mit, wo ihr Name draufsteht. Sie sagt dann halt wohl irgendwie selber, sie hat sich irgendeine Ausrede überlegt, warum sie das mitgenommen hat, aber letzten Endes nimmt sie es mit, weil der von Eolair ist.
Ja, und das andere von ihrem Vater ist.
Mhm, genau. Ja, anderthalb Seiten über diesen Aufstieg, Schneegestöber, es schneit, niemand kann ihre Fußspuren sehen. Also Scully, selbst wenn die hier rumlaufen, können sie Megwin nicht finden.
Ja, ihre eigenen Leute aber auch nicht.
Mal gucken, ob das noch zum Problem wird.
Würde mich nicht überraschen.
Okay. Es klärt sich in diesem Kapitel leider nicht mehr.
Nee, weil damit lassen wir ja eigentlich quasi auch. Sie ist jetzt da oben, ruft ihre Götter an und wartet auf Antwort.
Nach Hause telefonieren. Ihr könnt das gerade nicht sehen, aber Sabrina kippt gerade mal wieder vor Lachen vom Stuhl. Die hat ja dann immer so die Eigenschaft, dass sie dann anfängt schallend zu lachen, aber dann vom Mikrofon weggeht, dass das bei euch gar nicht ankommt. Aber ich sehe sie dann immer lachend vom Sofa kippen.
Ja, ist doch besser so, bevor ihnen irgendwann die Ohren rausfliegen, weil ich so laut lachen muss. Stell mir jetzt Megwin mich gerade so vor, wie sie da steht, einen Finger hochhebt.
Für diejenigen, die es nicht erkannt haben und die es nicht kennen, ich empfehle euch mal den Film E.T., der Außerirdische.
Ja, ich würde ja sagen, das kennt jeder, aber gut, der Film ist so alt wie ich.
Nein. Ich glaube nicht, Sabrina. Ich glaube nicht, dass das inzwischen noch jeder kennt. Den Hype in unserer Jugend, ne? So.
Ja, ich weiß, okay. wenn ich meine Tochter frage, werde ich wahrscheinlich sehr ernüchtert sein.
Kannst du ja nachher mal ausprobieren. Berichte uns bitte.
Ich glaube, wie gesagt, ich werde sehr ernüchtert sein, glaube ich. Und Kindern müssen wir heutzutage alles beibringen, auch solche Sachen. Dann lassen wir Megwin. Ich hab's geschafft.
Ja, zurück zu Miriam.
Ach, vom Regen in die Traube.
Besser finde, weiß ich auch nicht. Nun ja.
Nein, es wird nicht besser, weil das ist die Stelle, die mich latent aggressiv macht. Miriamel liegt im Bett, kämpft gegen den Schlaf an und neben ihr liegt Aspides. Echt, ich war da kurz davor, das Buch in die nächste Ecke zu feuern und ich mir dachte, nicht dein Ernst. Warum? Der Mann sagt ihr gerade, er verarscht dich seit Wochen und du lässt ihn immer noch in dein Bett. Was läuft denn hier falsch? Ist der so gut? Also die Stelle habe ich echt aggressiv gemacht. Nein. Einfach nein. Und Überraschung, dann klopft ein Matrose an, will Aspides sprechen und sie stellt fest, offensichtlich weiß jetzt jeder, wo er zu finden ist, wenn er nicht in seinem Gemächern ist. Ja klar, bei dir im Bett, wo sonst? Auch da funktioniert das bunte, das goldene Blatt. auch Matrosen sind Ratschreiber. Gerade die, weil die haben ja sonst auch nichts zu reden. Nee, ich verstehe es nicht. Kannst du es mir erklären? Warum lässt die ihn überhaupt noch in ihre Nähe?
Was soll sie denn machen?
Definitiv nicht in ihr Bett lassen.
Ja, gut.
Und vor allen Dingen kam dann noch der Spruch kurz hinterher, weil sie ja sagt, sie macht sich ja Gedanken darum, dass es vielleicht die Niski sein könnte, aber das wollte sie unter gar keinen aber sie wollte auch unter diesen unglücklichen Umständen ein paar winzige Bruchstücke ihrer Selbstachtung bewahren. Welche? Da sind keine mehr. Also in dem Moment, wo sie jetzt, nachdem sie weiß, dass sie seit Wochen quasi um den Finger gewickelt hat und wusste, wer sie ist, jetzt noch an ihr Bett lässt. Ich bin jetzt ruhig. So, rege ich mich noch mehr auf.
Ich kann es verstehen. Ne?
Miriamel oder mich?
Dich. Miriamel ist da, ne? Also...
Aspides wird jetzt jedenfalls weggeholt, weil es irgendwelche Sturmanzeichen gibt. Auf jeden Fall brauchen wir irgendeine Möglichkeit, um ihn aus dieser Kabine rauszuholen. Und sie kommt jetzt selber zu dem Schluss, dass sie wirklich gar nichts mehr zu verlieren hat. Und jetzt ist eh schon alles egal. Und sie schleicht sich jetzt, weil sie einen Plan hat, in Aspitis Kabine und sucht da etwas. Sie findet unter anderem die Truhe. Die hatten wir ja schon vorher. Da sind irgendwelche Geldsäckchen drin, ein Buch. Mit teilweise mit Anmerkungen, die sie nicht versteht. Und da ist auch noch ein weißes Gewand drin.
Ja.
Und auf seinem Bett, also immerhin hat er in seiner Kabine noch sein Bett liegen lassen. Das sieht sie da. Das, was sie die ganze Zeit sucht, findet sie erstmal nicht.
Sein Schwert. Sein ja. Schwert, nicht sein Bett. Das Schwert hat sie auf dem Bett liegen lassen. Du hast gesagt, er hat das Bett liegen gelassen.
Ja, ja. Ja, das auch. Aber schließlich, als sie sich umdreht und wieder gehen will, stellt sie dann fest, dass das, was sie die ganze Zeit gesucht hat, an der Tür hängt. Also auf der Innenseite der Tür. Und das nimmt sie mit. War mir jetzt noch nicht so ganz sicher, hat sie wenigstens einen der Geldbeutel mitgenommen? Da war ich mir nicht so ganz sicher.
Wofür?
Naja, vielleicht will sie ja doch noch flüchten. Aber ja, ich glaube, sie erinnert mich an der Stelle sehr an Rachel. Also gefühlt ist das so die gleiche Situation, die gleiche Vorgehensweise, so frei nach dem Motto, ich schnapp mir jetzt einen Dolch, versuche einen Anschlag, ich habe eh nichts mehr zu verlieren und wenn ich draufgehe, dann ist das
Ja, so sieht's nämlich aus. Also immerhin wird sie ja jetzt wieder aktiv, ne? Ich meine, sie hat sich jetzt auch ganz, also auf gut Deutsch, ganz schön in die Scheiße geritten.
Ja.
Und versucht sich da jetzt irgendwie wieder rauszuziehen, immerhin. Inwieweit das jetzt...
Ja, so viel zu meiner Theorie, um Aspitis loszuwerden, müssen wir ihn über die Klinge springen lassen, ne?
Mhm.
Ja. Aber in dem Kapitel kann ich trotzdem, das kann ja nicht der einzige Ausweg sein. Heute ist es nochmal extra schwierig. Erwischt wird sie jedenfalls nicht. Aspitis kommt auch nicht mehr in ihre Kabine, also der ist anscheinend extra beschäftigt, keine Ahnung.
Aber jetzt mal zurück, weil es fällt Miriamel dann ja auch auf, ne? Sie hat also den Dolch mitgenommen. Als sie dann da rausgeht, dämmert ihr dann irgendwann, was das mit diesem Kapuzengewand auf sich hat.
Bei weißen Gewändern musste ich auch sofort an die Feuertänzer denken.
Mhm. Und was meinst du, was macht Aspitis da mit den Feuertänzern?
Ich weiß auf jeden Fall, was Miriamel denkt, was er macht. Und es würde sehr gut passen.
Erzähl doch mal.
Ja, damit ich nicht zweimal erzählen muss, also Gan Itai kommt jetzt ja auch noch in ihre Kabine und der erklärt sie das nämlich alles. Also Miriam, er denkt, Aspitis bezahlt die Feuertänzer für das, was sie tun. Und wir hatten ja schon in vergangenen Kapiteln so diese Gerüchte, dass Priorates dahinter stecken würde, was die Feuertänzer machen. Ich weiß gar nicht, wer das mal erwähnt hatte. Und es würde ja passen, vor allen Dingen, wenn wir vorher hatten, so, ja, er ist ja jetzt, also Aspitis ist ja jetzt quasi schon Elias bester Verbündeter und hinter Elias steht ja immer Priorates. Also kann es wirklich sein, dass Aspitis sich irgendwelche Menschen holt, wahrscheinlich irgendwelche Leute, die gewaltbereit sind und sie davon überzeugt, diese Feuertänzer zu spielen, um Unruhe im Volk zu schüren.
Ja. Genau so, nämlich, glaube ich.
Glaubst du?
Denke ich, ja.
Also so, deswegen, so macht das alles, diese Puzzlesteine passen irgendwie gerade sehr schön zueinander.
Finde ich auch, ja.
Und auch Miriam, er sagt ja, also er gibt den Feuertänzern Geld. Also ich gehe mal davon aus, dass sie entsprechend die Ausgaben in diesem Kontobuch gesehen hat.
Ja. Ich denke auch, dass das letzten Endes das ist und dann immer schön passend abgepackt. In diesen Geldsäckchen ist ja immer reichlich Silber und auch so der eine oder andere Goldimperator. Und das ist halt genau das. Also Unruhe im Volk schüren.
Und wenn natürlich diese Feuertänzer gerade zu Zeiten von Benigaris so viel Macht bekommen und das Volk terrorisieren, würde das natürlich Aspitis dann wiederum auch irgendwo stärken, wenn er dann auf einmal als Gemahl der Tochter des Hochkönigs zur Macht kommen will. Also es passt schon alles sehr gut für ihn. Aber nochmal, ich würde ihn weder in meine Kabine lassen, also nur unter Gewalt, und er müsste mich zu diesem Trauertag schleifen. Also nee, macht es mich gerade sehr sauer. Aber sie hat vor, ihn selber umzubringen. Ja.
Mhm. Das sagt sie auch ein Teil, ne?
Ja, da hat ein 16-jähriges Mädchen bestimmt viel Erfolg gegen einen kampferprobten Ritter. Das wird bestimmt funktionieren. Also sie muss halt warten, bis er schläft.
Dann, ich wollte gerade sagen, andererseits, ne, wenn er im Bett liegt und pennt. Hm. Aber ganz ehrlich, ich glaube auch, dass das leichter gesagt als getan ist. Bin mir nicht sicher, ob Miriamel da nicht doch noch Skrupel kriegt.
Jetzt wird sie ja erstmal von Gan Itai zurückgehalten. Also Gan Itai sagt ja, also die ja, als sie das ein oder andere erfährt, auch die wird ja jetzt hellhörig, weil es geht ja zum einen darum, es geht ja nicht nur darum, dass diese ganze Geschichte erscheint, die Feuertänzer zu unterstützen, sondern es geht ja auch darum, dass die Feuertänzer wohl schon einige Teile von Niski-Dörfern niedergebrannt haben und da dafür gesorgt haben, dass die Niski in diesen Gebäuden eingeschlossen waren und vorher die Türen blockiert haben, dass gerade auch Kinder und Alte nicht raus konnten. Und das macht Gan Itai wiederum wütend. Und sie sagt, ja, dann überlegt sie sich was.
Ja, das ist halt tatsächlich auch so ein Wendepunkt, wenn du dich daran erinnerst. Vorher war Gan Itai ja immer so auf dem Punkt, ich tue alles, um nicht diesem Schiff zu schaden. Ich bin mal gespannt, was Gan Itai jetzt ausheckt. Sie sagt Miriamel ja ganz explizit, benutze diesen Dolch nicht. Wir stecken immer noch in der Flaute hier fest und ich melde mich bei dir und damit geht sie ja dann. Nein, also ich bin nicht gespannt. Ich weiß, was sie tun wird, aber also es ist halt schon ein krasser Widerspruch zu dem, was sie vorher immer, ich sag mal in Anführungszeichen, gepredigt hat.
Ja, aber zum einen, ich glaube, die Niskis oder das Volk der Niskis sind ihr dann immer noch näher als dann so die Normalsterblichen. Und dann halt noch so dieses, um nochmal ein paar Euro fürs Phrasenschwein, Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird. Also so viel zu Miriamel auch.
Ja, ja. Gut. Kleiner Ausblick, Spekulation mit Sabrina. Was passiert denn jetzt? Was macht Gan Itai? Hast du eine Idee?
Ich glaube trotz allem nicht, dass es je zu dieser Hochzeit kommen wird. Trotz allem muss ja, also wenn wir jetzt nicht vorhaben, Aspides irgendwie über Bord zu schubsen, müssen wir ja Miriamel irgendwo an Land bringen. Vielleicht schafft es, kann sie das Schiff umleiten? Wird schwierig, das würde der Kapitän wahrscheinlich merken. Also.
Wir haben Flaute, wir warten auf den Sturm.
Keine Ahnung. Moment, also Hatrach zu befreien bringt ja auch nichts. Wir sind ja, nö.
Nee. Ist alles gut. Gutes Stichwort, Kadrach. Was passiert mit dem?
Ja, wir müssen Miriam und Kadrach irgendwie.
Kümmert sie sich um den oder lässt sie den?
Nein, ich glaube, also so herzlos halte ich für Miriam dann doch nicht. Vor allen Dingen, weil sie ja momentan einsehen musste, dass er recht hatte. Überraschung. Surprise, das ist ja immer das Frustrierende. Ja, das ist immer das Frustrierende als junger Mensch, wenn man dann feststellen muss, dass die Älteren ja dann doch ständig recht haben.
Ist so verdammt aber auch.
Dieses Ding namens Erfahrung ist nicht ohne.
Spekulation mit Sabrina Ende. Gut.
50. Folge.
Dann. Ja. Oh. Dann mach du, Mann. Dann halte ich mich da raus. Dann darfst du auch absingen.
Pfiff. Oh, du Gott. Du kannst mich gerne unterstützen. Ich weiß ja nicht, was du vorhattest. Das war unsere 50. Folge hier. Party.
Hey, Sabrina, wie fühlt sich das an?
Cool. Sehr cool.
Jetzt doch.
Ja, doch. Schon. Du, ein bisschen stolz ist da schon auch dabei.
Super. Kannst du auch sein. Ist schon super.
Ja, vor allen Dingen, dass wir das jetzt tatsächlich... Ja, müsste mal auf den meinen Kalender durchforsten. Ich glaube, wir haben demnächst wieder Verlobungstag.
Ach.
Und wir haben auch eine kleine Überraschung für euch vorbereitet zur 50. Folge. Also wenn ihr Interesse habt, wir hätten hier noch drei Flyer mit dem Autogramm von Ted Williams. Und wenn ihr eines davon haben möchtet, dann dürft ihr uns gerne auf der Plattform eurer Wahl, sprich Discord, Facebook und Instagram, verraten, mit wem ihr am liebsten in die Kneipe gehen würdet und warum. Und jeder Post, also pro Plattform, wäre ein Los für euch. Ich würde sagen, Zeit haben die Leute vom Erscheinen dieser Folge bis zum Erscheinen der nächsten Folge.
So einfach machen wir das. Was allerdings heißt, dass wir es erst in der übernächsten Folge auflösen werden, weil wir ja zwischendrin wahrscheinlich eine aufnehmen werden. Aber ihr werdet von uns benachrichtigt. Um das zu verschicken, benötigen wir eure Versandadresse, also eine Postanschrift. Diese wird ausdrücklich nur für den Versand dieser Autogramme verwendet, anschließend gelöscht. Und leider Gottes immer noch mal dazu zu sagen, keine Zusammenarbeit mit Meta, Facebook, Instagram und Ähnlichem. Das ist alleine und rein auf unseren Mist gewachsen. Nur mal so für den rechtlichen Kram. Rechtsweg ausgeschlossen, Barauszahlung nicht möglich. Habe ich jetzt noch irgendwas vergessen? Barauszahlung ist unbezahlbar. Hallo?
Ja, eben.
Ansonsten freuen wir uns auf eure Nachrichten.
Auf die über nächsten 50 Folgen.
Das auch. Und über eure Nachrichten auf ZGT Podcast, auf dem Discord-Server sowieso, da diskutiert sich's am schönsten, über Instagram, Facebook. Und wir freuen uns auf sämtliche Bewertungen auf dem Podcast-Playern eurer Wahl. Schriftliche Rezensionen lesen wir natürlich auch sehr gerne und nach Möglichkeit immer alle. Und was wir noch gar nicht gesagt hatten, glaube ich, bis zum nächsten Mal auch nur ein Kapitel.
Ach ja, genau. Oh, gut. Also, haben wir sonst noch was vergessen?
Ich hoffe nicht.
Dann tschüss.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Episode 50.
Ach ja, nein, lass uns doch erstmal und überhaupt und ach Gottchen. Das machen wir am Ende, oder?
Ja, können wir wieder machen.
Mach mich nicht so kirre, du bringst mich wieder völlig aus dem Konzept hier.
Entschuldigung, soll ich gehen?
Nein. Dann wird dieser Podcast langweilig. Ich meine, gut, ich kann da auch stundenlang alleine drüber fabulieren, aber es muss nicht unbedingt sein. Echt nicht.
Wahrscheinlich eher langweilig.
Außerdem brauche ich doch meine Stichwortgeberin. Und deine Spekulationen. Bitte?
I'll do my very best.